Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Rochade. Bundespräsidentin Leuthard übernimmt das Umwelt- und Verkehrsdepartement. Niederlage. Venezuelas Präsident Chavez verliert die wichtige Zweidrittelsmehrheit im Parlament. Siedlungsbau. Am Morgen sind nach Ablauf des Moratoriums im Westjordanland wieder israelische Bagger aufgefahren. Medizinalnahrung. Nestle will weltweit führend werden im Geschäft mit Gesundheitsprodukten. Und das Tagesgespräch um 1 nach dem Jahr zur Sanierung der Arbeitslosenversicherung. Die Frage, wie sichern wir die anderen Sozialwerke? Rendezvous, am Mikrofon ist Claudine Vinzenz. Zuerst jetzt der Überblick über die Nachrichten heute Mittag. Thomas Fuchs.
Bei der Departementsverteilung im Bundesrat kommt es zur großen Überraschung. Bundespräsidentin Doris Leuthard wechselt vom Volkswirtschafts- ins Infrastrukturdepartement UVEC. Evelyn Wittmer-Schlumpf tauscht das Justizdepartement gegen das Finanzdepartement. Der neu gewählte Johann Schneider-Ammann wird Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes. SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga wird neue Justizministerin. Das gab die Bundeskanzlei vor wenigen Minuten bekannt. SP-Präsident Christian Löwra sprach in einer ersten Reaktion von einem Skandal. Der Bundesrat habe die Departementswünsche von Sommaruga übergangen. Im Westjordanland sind die Bauarbeiten für die jüdischen Siedlungen wieder aufgenommen worden. Nach Angaben des israelischen Radios fuhren im Norden Bulldozer und andere Baumaschinen auf. In der Gegend seien 30 neue Wohnungen für jüdische Siedler geplant. Der befristete Baustopp war letzte Nacht abgelaufen. Dass jüdische Siedler im Westjordanland bauen, ist für die Palästinenser ein Affront. Die Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern stehen deshalb auf der Kippe. Bei den Parlamentswahlen in Venezuela hat Präsident Hugo Chavez die angestrebte Zweidrittelmehrheit verpasst. Seine sozialistische Partei erhält nach Angaben der Wahlkommission rund 95 der 165 Sitze in der Nationalversammlung. Die Opposition kann nun wichtige Gesetzesvorlagen im Parlament blockieren. In Peking haben der chinesische Staats- und Parteichef Hu Jintao und der russische Präsident Dmitri Medvedev die Fertigstellung der ersten Ölpipeline zwischen Russland und China gefeiert. Ab dem 1. Januar sollen durch diese jährlich 15 Millionen Tonnen Öl von Russland nach China fließen. Heute werden rund 9 Millionen Tonnen im Jahr geliefert, per Bahn. Bei ihrem Treffen unterzeichneten Hu und Medvedev auch mehrere Verträge, unter anderem zum Bau neuer russischer Atomkraftwerke in China, zu einer besseren Zusammenarbeit im Bankenbereich und zu einem verstärkten Kampf gegen den Terrorismus. 3 Wochen nach der Kollision eines chinesischen Fischerboots mit 2 Schiffen der japanischen Küstenwache verlangt Japan nun Geld von China für die Reparatur der Schiffe. Der Kapitän des Fischerbootes wurde nach der Kollision mehrere Tage in Japan festgehalten, was zu heftigen Protesten von chinesischer Seite führte. Im Zentrum des Streits steht eine unbewohnte Inselkette, die Japan und China und auch Taiwan für sich beanspruchen. Die Kollision ereignete sich in der Nähe dieser Inseln. Der Stadtpräsident von Moskau, Juri Luschkow, bleibt weiter im Amt. Trotz anhaltender Kritik ist er aus seinen Ferien zurückgekehrt. Er habe nicht vor, zurückzutreten, sagte Luschkow. Moskaus Stadtpräsident steht unter massiver Kritik. Staatsmedien werfen ihm Korruption und Vetternwirtschaft vor. Und beim Kampf gegen die jüngsten Wald- und Torfbrände habe er versagt. Der Nahrungsmittelkonzern Nestle will Esswaren entwickeln, die gesundheitliche Beschwerden wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten vorbeugen sollen. Dazu will Nestle in den nächsten Jahren an der ETH in Lausanne ein Institut aufbauen. Nestle rechnet damit, dass die gesundheitlichen Beschwerden im Zusammenhang mit steigendem Alter und Wohlstand zunehmen werden. Der Montagmorgen ist eine gefährliche Tageszeit. Zwischen 7 und 8 Uhr früh passieren 40% mehr Unfälle als an anderen Tagen zu dieser Zeit. Das zeigt die Analyse der schweizerischen Unfallversicherung SUVA. Der Grund könnte gemäß den SUVA-Statistiken die Umstellung des Tagesrhythmus sein. Die meisten Menschen schlafen am Wochenende länger und gehen am Sonntagabend spät ins Bett. Am Montag früh sind sie dann unausgeschlafen und unkonzentriert.
Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS, es ist 12.35 Uhr. Der Bundesrat hat also am Morgen die Aufgaben für die Zukunft unter sich aufgeteilt und bei dieser Departementsverteilung kam es zur großen Rochade. Wir fragen gleich nach als erstes im Bundeshaus. Außerdem in der Sendung Ausländerstimmrecht, nein, warum sich die linke Basis hier gegen die Parteispitze stellt. Rechnungen bezahlt, aber nichts war gebaut. Warum in Brieg Walliser Straßenbeamte vor Gericht stehen. Stärkste Partei, aber Zweidrittelsmehrheit verpasst. Warum die Zeiten für Hugo Chavez schwieriger werden. Und Silvia Schenker, SP, gegen Marian Kleiner, FDP. Die beiden Parlamentarierinnen diskutieren über die Zukunft unserer Sozialversicherungen im Tagesgespräch um 1. Vor all dem aber die Börsenzahlen, der Wetterbericht und die Verkehrsmeldung.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.372 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.3264 gehandelt, der Dollar zu 98,63 Rappen. Das Wetter. Im nördlichen Flachland bleibt es heute trotz Wolkenfeldern freundlich mit recht viel Sonne. In den Voralpen und vor allem in Graubünden sind die Wolken ganztags dichter. Gelegentlich fällt auch noch etwas Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei gegen 1300 Metern. Im Westen und Süden bilden sich am Nachmittag vermehrt Quellwolken. Vereinzelt wird es nass. Die Temperaturen steigen im Norden auf 13 Grad, im Tessin bis 17 Grad. Morgen Dienstag gibt es im Norden ein Gemisch aus Sonne und dichten Wolkenfeldern bei 13 Grad. Im Süden scheint zum guten Teil die Sonne bei 17 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Ein Hinweis zu den Verladestationen. Beim Autoverlad Verena besteht in Sali 1 und in Selfranga Klosters eine Wartezeit von rund einer Stunde.
Bei der Departementsverteilung ist es also zur großen Rochade gekommen. Bundesrätin Doris Leuthard übernimmt das Departement Umwelt, Energie, Verkehr, Kommunikation. Die neue SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga übernimmt das Justizdepartement. Und der neue Mann von der FDP, Johann Schneider-Ammann, wird Wirtschaftsminister. Zugeschaltet ist jetzt Elisabeth Pestalozzi im Bundeshaus. Das klingt nach einer ziemlichen Überraschung. Konnte man diese große Rochade so erwarten?
Nein, das konnte man nicht wirklich so erwarten. Die Überraschung ist jetzt ziemlich groß, denn es gab ganz gute Gründe, die gegen eine solche große Rochade gesprochen haben. Zum Beispiel, dass zum Beispiel in einem Jahr Gesamterneuerungswahlen sind und dann die SVP möglicherweise zu einem zweiten Sitz kommt. Dann muss also die Departementsverteilung wieder von neuem gedacht werden. Ein anderer Grund hätte auch sein können, der gegen die große Rochade spricht, das ist die Departementsreform, die unterwegs ist. Man denkt da an ein neues Bildungsdepartement. Und so gesehen hätte man sich auch vorstellen können, dass der Bundesrat jetzt zuerst einmal wartet, bis diese beiden Dinge, also die Departementsreform und die Wahlen unterwegs sind und man dann die Departemente neu verteilt.
Was bedeutet denn diese neue Aufteilung der Departemente politisch konkret?
Konkret heißt das, dass Ministerin Doris Leuthard heute Morgen die große Rochade ausgelöst hat. Man muss sich das so vorstellen. Als amtsälteste Bundesrätin durfte Micheline Calmiret wünschen. Sie, die sehr wahrscheinlich bald abtritt, wollte ihr Departement aber behalten. Dann aber kam Doris Leuthard dran und wünschte sich das UVEC. Dagegen ist keine Opposition entstanden, zumal bürgerliche Politiker schon lange sagten, das Verkehrs- und Energiedepartement gehöre in bürgerliche Hände. Dann war Ueli Maurer an der Reihe und der wollte sein VBS behalten. Und dann kam Evelyn Wittmer-Schlumpf. Diese nahm sich das Finanzdepartement, denn sie konnte sich ja als Stellvertreterin von Hans-Rudolf Merz während seiner Krankheit sehr gut profilieren, blieben also noch für die neu gewählten Bundesräte das Justiz- und das Volkswirtschaftsdepartement.
Und sind diese beiden Dossiers, die beiden neuen Bundesräte jetzt bekommen, ist das in Ihrem Sinne? Haben Sie das gewünscht so?
Nun, es ist ganz sicher nicht im Sinn von Simonetta Sommaruga, die Nicht-Juristin ins Justizdepartement. Das ist doch ein ziemlicher Affront. Und SP-Parteipräsident Christian Löwra spricht denn bereits auch von einem Skandal. Denn Simonetta Sommaruga durfte eigentlich vor Johann Schneider-Ammann wünschen, welches Departement sie wollte, denn sie wurde letzten Mittwoch als erste von den beiden gewählt. Und als Konsumentenschützerin und auch als Agrarpolitikerin hätte sie ganz gut ins Volkswirtschaftsdepartement gepasst. Von daher muss man annehmen, dass sie sich zwar das Volkswirtschaftsdepartement gewünscht hat, aber es nicht bekommen hat, sondern dass der Bundesrat dem Wunsch von Johann Schneider-Ammann entsprochen hat.
Was ist das für ein Signal für die neue Zusammensetzung des Bundesrates auch über 2011, über die nächsten Wahlen hinaus?
Ja, nun zuerst einmal heißt es, dass diese erste Sitzung in neuer Zusammensetzung wohl nicht eben gerade in Minne verlaufen ist. Und das ist auch kein guter Start für eine Regierung, die doch eigentlich konsensorientiert und kompromissbereit regieren sollte. Das sind Eigenschaften, die gerade in letzter Zeit sowohl von den Neugewählten als auch von den bisherigen immer wieder als sehr wichtig herausgestrichen wurde. Für 2011 ist es schwer zu sagen. Da würde ich sagen, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt und wie fest man dann die ganze Sache neu denken muss.
Das waren Informationen aus erster Hand aus dem Bundeshaus von Elisabeth Pestalozzi. Und wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar ist das, schauen wir zurück auf eine Abstimmung von gestern. Es war ein deutliches Nein. Weder der Kanton Bern noch der Kanton Basel-Stadt gewähren den Ausländerinnen und Ausländern das Stimm- und Wahlrecht. Auffällig sind insbesondere die 81% Nein-Stimmen in Basel-Stadt, ein wuchtiges Nein in einem Kanton, in dem ja die SP dominiert. Umso erstaunlicher, weil das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer und Ausländerinnen eigentlich ein urlinkes Anliegen ist. Aber offenbar tut sich da eine Schere auf zwischen diesem linken Anliegen und dem Abstimmungsverhalten der linken Basis. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Viele linke Wählerinnen und Wähler wollten gestern nichts wissen von einem Ausländerstimm- und Wahlrecht. Gemessen am Wähleranteil der SP im Kanton Basel-Stadt unterstützten nur etwa die Hälfte eine entsprechende Initiative. Pascal Pfister, Vizepräsident der SP Basel-Stadt, sucht nach Erklärungen.
Ja, ich denke, das Ausländerstimmrecht ist eine relativ starke Forderung, eine sehr offensive Forderung und offenbar wollten die da nicht mitmachen. Wahrscheinlich ging es den Leuten einfach zu weit.
Zu weit in ihrer ganz realen Lebenssituation. Pfister vermutet, die Diskussionen um Personenfreizügigkeit, um Mieten, die wegen der Einwanderung teurer würden, um Lohndumping bei Arbeitsplätzen, sie hätten den Abstimmungsausgang beeinflusst.
Diese Sachen beunruhigen natürlich unsere Wähler und ein Teil unserer Basis, nicht nur die Arbeiterschaft, sondern auch mittlerweile die Mittelschichten. Und ich glaube, da gibt es ein gewisses Unbehagen und es ist wichtig, dass man darauf auch Antworten findet. Hier ist natürlich eine gewisse Verunsicherung spürbar, die ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann.
Eine Verunsicherung, die auch in Bern sichtbar geworden sei, vermutet der kantonalbernische SP-Präsident Roland Naef. Das Nein in Bern sei wahrscheinlich nicht einfach ein Nein gegen das Ausländerstimmrecht gewesen, sondern drücke grundsätzliche Ängste aus.
Wenn wir davon hören, dass beispielsweise Menschen, die in unser Land eingewandert sind, Schwierigkeiten haben, sich zu integrieren, ich denke hier an Kriminalität, die wir einfach auch konstatieren müssen, dann ist klar, Menschen macht das Angst. Und wenn es dann darum geht, diesen Leuten mehr Rechte einzuräumen, also Leute, die zugewandert sind, dann sagt man prinzipiell nein, ohne wahrscheinlich das Anliegen genauer zu prüfen, ohne zu schauen, dass das wahrscheinlich wichtig wäre für die Integration.
Offensichtlich tut sich die linke Basis schwer mit Anliegen, für die sich die linken Parteivordenker stark machen. Der baselstädtische SP-Vizepräsident Pascal Pfister.
Die Parteileitung muss vorangehen, sie muss Themen setzen und vielleicht setzen sie die Prioritäten manchmal etwas anders.
Anders als ihre Basis. Doch dieses Phänomen, so der Berner Politologe Hans Hirter, sei nicht neu. Das habe es in Ausländerfragen seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts immer gegeben.
Oft ist Einwanderung auch direkte Konkurrenz von Arbeitern und Angestellten am Arbeitsplatz. Und da stimmen sie halt dann schon so, wie ihnen das Hemd näher liegt, als eben die Parteimeinung. Also sie können ohne weiteres links wählen, aber in konkreten ausländerpolitischen Abstimmungen dann eben gegen diese Partei Stellung nehmen.
zumal es nicht nur eine linke Basis gebe und die verschiedenen SP-Wähler, traditionelle Arbeiter und Angestellte einerseits, höher gebildete und Akademiker andererseits, zeigten sich eben auch in solchen Abstimmungen. Was ebenfalls auffällt, in der Westschweiz zeigt man sich offener gegenüber Ausländeranliegen, denn außer im Wallis gilt fast in allen Westschweizer Kantonen im Minimum das passive Wahlrecht auf Gemeindeebene.
Essen und dabei gesund bleiben oder sogar gesund werden. Kein Zweig der Nahrungsmittelindustrie wächst so schnell wie das Geschäft mit Produkten, die einen Nutzen für die Gesundheit versprechen. Auch der Schweizer Nestle-Konzern ist mit Artikeln wie dem Joghurt LC1 oder dem Gesundheitsriegel Powerbar hier dabei und will jetzt in Lausanne sogar ein eigenes Forschungszentrum für solche Nahrung aufbauen. Der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt, ganz im Dienst der Gesundheitsforschung, oder ist das alles nur ein Marketing-Gag? Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Menschen werden älter, Menschen wollen gesünder leben, aber gleichzeitig leiden immer mehr unter chronischen Krankheiten wie Diabetes und Fettsucht. Für den Nestle-Verwaltungsratspräsidenten Peter Brabeck bedeutet dies, man kann Geschäfte machen in diesem Bereich, angesiedelt zwischen Ernährung und Pharma.
We now recognize that health economics, demographics and an understanding of nutritional health impact are all leading to a significant opportunity for a new industry located between food and pharma.
Das Kalkül von Nestle, Staaten setzen immer mehr auf Prävention, um solche Krankheiten zu verhindern, weil sie Kosten im Gesundheitswesen sparen wollen. Und das ist die Chance für die Lebensmittelindustrie, denn sie entwickelt entsprechende Produkte. Für den Lebensmitteltechnologen und Buchautor Udo Pollmer ist es nur logisch, dass Nestle in diesen Bereich investiert. Denn in der Öffentlichkeit gelte die Meinung, dass mit Spezialernährung der Körper gesund erhalten oder gar geheilt werden könne. Obschon eigentlich allen klar sei, dass Spezialnahrung nichts bringe.
Es kommt bald jede Woche eine große Studie in einer internationalen Fachzeitschrift, die dann wieder mal berichten muss, es ist im Grunde alles für die Katz.
Probiotisches Joghurt, Sportlernahrung, Nahrung für Diabetespatienten. Bringt laut Lebensmittelexperte und bunter Hund der Branche Udo Pollmer also alles nichts. Da drängt sich die Frage auf, weshalb will Nestle denn hunderte von Millionen Franken investieren? Udo Pollmer hat darauf eine einfache Antwort.
Jedem, der auf diesem Gebiet Geld investiert, dem ist klar, dass dieses Geld eher Marketingzwecken dienen soll, als tatsächlich einer Forschung, die die Menschheit auf diesem Wege voranbringt.
Nestle muss sich als Konzern positionieren, der nicht nur fettige Fertigpizzen und kalorienreiche Glasses herstellt, sondern auch gesunde Lebensmittel. Obwohl es laut Pollmer für solche Nahrung gar keinen Bedarf gäbe, mit einer Einschränkung.
Es gibt sicherlich ein paar Spezialsparten, wo es sinnvoll ist, gerade für die Klinik ein paar Spezialprodukte zu haben.
Spezialnahrung für frisch operierte Patienten zum Beispiel. Produkte für die Spitäler und Diabetesprodukte machen jedoch nur knapp ein Fünftel der ganzen Gesundheitssparte von Nestle aus. Der Rest sind zum Beispiel Abnehmprodukte oder Joghurt, das die Verdauung fördert. Und hier macht laut Lebensmittelexperte Udo Pollmer halt der Glauben selig.
Anderes, wie wenn die in Asien glauben, dass wenn sie da den gemahlenen Schwanz des Nashorns sich in die Suppe hineintun, dass sie damit ewige Potenz erreichen.
Pollmer macht ein Beispiel und nimmt die Sportlernahrung. Für diese gäbe es aus ernährungstechnischer Sicht nicht das geringste Bedürfnis.
Der Sportler bewegt sich ein wenig und wie ist es dann in Relation zu sehen, sagen wir zu einem Schwerstarbeiter oder so wie früher in der Landwirtschaft gearbeitet wird. Haben die etwa auch Spezialnahrung gebraucht, aber heute braucht der moderne Bürohengst ein Spezialfutter, nur weil er zweimal die Woche eine halbe Stunde um einen Häuserblock hoppelt?
Nestle lässt sich davon aber nicht beirren und will die Konsumenten mit neuen Produkten bedienen, die sie gesund halten sollen. Der Nutzen dabei bleibt aber umstritten. Solange der Konsument aber zulangt, geht für Nestle die Rechnung auf.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Es ist gleich 10 vor 1. Der Fall warf vor 4 Jahren in der ganzen Schweiz hohe Wellen. Beim Bau der Autobahn A9 quer durch das Wallis soll der Kanton bis zu 40 Millionen Franken Bundesgelder eingestrichen haben für Arbeiten, die gar noch nicht ausgeführt waren. Das tönt nach Filz. Seit heute Morgen müssen sich in Brieg darum 9 Beamte und 3 Ingenieure vor Gericht verantworten. Wallis-Korrespondent Reinhard Eier.
Die Geschichte wurde vor rund 4 Jahren bekannt. Damals stellte die Walliser Regierung fest, dass sie Millionen Franken für Arbeiten an einem Tunnel bezahlt hatte, an dem aus geologischen Gründen gar nicht gearbeitet wurde. Die daraufhin eingeleitete Untersuchung zeigte, dass das kein Einzelfall war. 2003 und 2004 hatte das kantonale Nationalstraßenamt zeitweise bis zu 40 Millionen Franken für Arbeiten an der Nationalstraße vorausbezahlt, die noch gar nicht ausgeführt waren. Das Nationalstraßenamt begründete damals dieses Vorgehen mit einem gewissen Gewohnheitsrecht. Es sei Usus gewesen, im Oktober die Arbeiten für die Monate November und Dezember zu schätzen und voraus in Rechnung zu stellen und auch zu bezahlen, weil diese Arbeiten sonst im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss erst im Frühjahr des folgenden Jahres bezahlt worden wären. Dass solche Vorauszahlungen auch sonst vorgekommen sind, auf eine gewisse Art also Usus waren, hat der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift bestätigt. Die Beamten des Nationalstraßenamtes aber sind, wie der Staatsanwalt heute darlegte, einen großen Schritt weitergegangen. Sie haben Ende Jahr auch Arbeiten in Rechnung gestellt und bezahlt, die erst im folgenden Jahr realisiert wurden. Die Beamten begründeten dies mit der Absicht, auf diese Art das Budget für den Nationalstraßenbau voll auszuschöpfen. Man habe befürchten müssen, dass der Bund das Budget für das folgende Jahr kürze, wenn das Budget für das laufende Jahr nicht voll ausgeschöpft werde. Auf diese Art haben die Beamten sogar einen Zusatzkredit von 12 Millionen Franken erwirken können. Dieses Vorgehen, das die Beamten als Handeln im Interesse des Kantons betrachteten, bezeichnete der Staatsanwalt heute als Amtsmissbrauch, als Urkundenfälschung und im Fall des Zusatzkredites auch als Betrug. Die Beamten und die Ingenieure hätten sich zwar nicht persönlich bereichert, aber sie hätten mit diesem Vorgehen den Bauunternehmen einen Zinsvorteil verschafft und den Bund und die anderen Kantone um die Nationalstraßengelder betrogen, die der Kanton Wallis auf diese Art zu früh oder sogar zu viel bekommen habe. Die Walliser Regierung ihrerseits hat bereits mehrmals betont, dass sie von diesem Handeln in ihrem Interesse nichts gewusst habe. Sie habe auch klare Richtlinien erlassen, dass sich dieses Vorgehen nicht wiederhole.
In Venezuela haben die Stimmberechtigten am Wochenende ein neues Parlament gewählt. Der große Unterschied zu den letzten Wahlen vor 5 Jahren war, es sind wieder Oppositionskandidaten angetreten, also Gegner des sozialistischen Präsidenten Hugo Chavez. Und wie es aussieht, hat Chavez die Wahl verloren, genauer die für ihn so wichtige Zweidrittelsmehrheit verpasst, mit der er größere Reformen im Alleingang umsetzen konnte bis jetzt. Die Opposition kommt auf ca. 60 Sitze von 165. Ich sprach darüber mit Ulrich Achermann, unserem Südamerika-Korrespondenten. Erste Frage, wie zuverlässig sind diese Ergebnisse?
Zuverlässig sind sie schon, sie sind aber noch nicht endgültig. 2 bis eventuell 4 oder 5 Parlamentssitze konnten noch nicht zugeordnet werden von der Wahlbehörde. Und da sieht es tendenziell besser aus für die Opposition als für die Regierung.
War denn dieses gute Ergebnis des Oppositionsbündnisses zu erwarten?
Nicht unbedingt. Man wusste zwar seit 2008, seit den letzten Gouverneurswahlen, dass die Opposition schon Potenzial hat in Venezuela. Die Oppositionellen gewannen dort alle bevölkerungsreichen Gegenden. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem eine Überraschung, weil die Spieße im Wahlkampf für diese Parlamentswahlen sehr ungleich lang waren. Die Regierung und vor allem der Präsident als aktiver Wahlkämpfer hat die Opposition in allen möglichen Bereichen behindert. Und dazu kommt, dass die Wählerregister in Venezuela nicht sauber sind. Es gibt da Phantomwähler, Tote, die wählen und Personen, die 5- und 6-mal eingetragen sind. Und das wirkt sich alles zu Ungunsten der Opposition aus.
Was sind denn das für Menschen? Aus welchen Schichten kommen jetzt diese Stimmen gegen Chavez und für die oppositionellen Parteien?
Also für die Oppositionellen stimmt die Mittel- und Oberschicht, das ist nichts sehr Neues. Die Überraschung liegt eher dort, nämlich im Lager von Chavez, wo Stammwähler einfach nicht mehr für die Regierungspartei gestimmt haben. Das dürfte zusammenhängen mit verschiedenen Krisen, die sich im Augenblick überlagern in Venezuela. Die Wirtschaft ist rezessiv, die Inflation läuft davon und die Kriminalität, die Gewaltkriminalität treibt die Menschen zur Verzweiflung. Das sind alles hausgemacht. Probleme. Chavez kann da nicht irgendjemandem im Ausland die Schuld geben daran, das muss er schon selber ausbaden.
Was hat denn dieser Verlust der Zweidrittelsmehrheit jetzt im Parlament konkret für Folgen für Hugo Chavez und seine sozialistische Politik?
Er wird von jetzt an verhandeln müssen und zeigen müssen, ob er das überhaupt kann, denn bis jetzt hat er alles durchsetzen können im Kongress dank dieser Zweidrittelsmehrheit, die jetzt verloren gegangen ist. Und Chavez hat eigentlich vor, 2012 sich nochmals den Wählern zu stellen für eine weitere Amtszeit als Präsident. Aber dieses Ergebnis, das sicher nicht in seinem Sinn ausgefallen ist, kommt mir so ein bisschen vor, als hätte er damit seinen Sinkflug begonnen.
Einschätzungen waren das nach den Wahlen in Venezuela von unserem Südamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann. Wie krumm darf eine Gurke sein? Wie bekommt man eine Prämie für seine Kuh? In der EU müssen sich die Bauern nach strengen Normen richten und das hat große Auswirkungen. Kleinbauern haben es viel schwerer als noch früher, große dagegen werden von der EU tendenziell gefördert. Auch in Litauen, das erst seit 6 Jahren Mitglied der EU ist, haben das Geld und die Vorgaben aus Brüssel Auswirkungen. Unser EU-Korrespondent Urs Bruderer zeigt das am Beispiel eines Großbauern in Litauen.
Ob ich den Wald dort hinten sehe, fragt mich Josas Staljunas. Ich sehe einen grünen Strich am Horizont. Bis dorthin gehöre alles ihm und dahinter besitze er noch mehr. Mit seinen beiden Söhnen und 6 Angestellten bewirtschaftet er 900 Hektaren. Zu Sowjetzeiten hätten sie hier im Kollektiv dasselbe gemacht, nur mit viel mehr Leuten. Ein riesiger Hof, sage ich. Der sei nicht groß, andere hätten 2000, 3000 Hektaren. Das hier sei sein stärkster Traktor, er habe ihn mit EU-Geldern gekauft. Sein Vater arbeite darauf, der sei 81 Jahre alt. Der Traktor ist satellitengesteuert, der Vater darf also auch mal einnicken. Daneben steht ein Traktor, der unbemannt fährt, praktisch zum Verspritzen von Chemikalien. Und noch ein Traktor und noch eine Maschine. Und mitten auf dem Hof steht eine eigene Tankstelle. Und dahinter eine riesige Garage. Mit dieser Maschine fahren wir zum Mond, sagt er. Es ist ein Stahlmonster mit einer 15 Meter breiten Schnauze zur Zuckerrübenernte. Auf seinen Ländereien baut er zur Hälfte Zuckerrüben an und zur Hälfte Getreide. Das Korn trocknet er selber, die Wärme dazu gewinnt er, indem er sein Stroh verbrennt. So heizt er auch den Hof. Er esse sein Korn die ganze Zeit, gut sei es. Der Hof verfügt über einen Empfang wie ein kleines Unternehmen. Seine Tochter und seine Frau arbeiten hier. Wir setzen uns ins Sitzungszimmer. Die letzten 15 Jahre habe er nicht mehr nachgedacht, sondern nur noch gekauft, erweitert und umgebaut. 40 Hektaren besaß er Anfang 90er Jahre, ein Erbanspruch aus der Zeit vor der Sowjetunion. Plus 3 Hektaren aus dem Kollektiv, so viel bekam jeder Mitarbeitende, als die Unabhängigkeit da war und das Kollektiv zerschlagen wurde. Viele hätten ihren Anteil verkauft oder verpachtet. Er und ein paar andere hätten gekauft. Die EU hat die Kleinen mit Geld dazu ermuntert, aus der Landwirtschaft auszusteigen und das Wachstum der Großen unterstützt. Heute ist Staljunas 20-mal größer als damals. Ein Drittel seiner Maschinen sei EU-finanziert. Dennoch schimpft Josas Staljunas über Brüssel. Alles sei kompliziert und im Grunde wie früher, als die Anweisungen aus Moskau gekommen seien. Jetzt kämen sie einfach aus Brüssel. Staljunas Frau widerspricht. Der Übergang vom Sowjetsystem zum westlichen Landwirtschaftssystem sei heikel gewesen. Die EU habe da enorm geholfen, nicht nur mit Geld, auch mit Schulungen. Sie hätten viel gelernt von Besuchen bei Bauern in Westeuropa. Ihr Mann spreche da, wie Bauern halt so sprechen. Aber ohne EU-Hilfe wäre die Neuausrichtung auf den Westen und seine Märkte unmöglich gewesen.
Bauer sein in Litauen, Urs Brudra hat berichtet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.